Wir kommen zu dem Wort Gottes, zu der Botschaft, und ich lese unseren Predigttext aus dem Buch Genesis Kapitel 46 ab Vers 1 bis 7 und dann ab Vers 26 bis Vers 30. Dies ist das Wort des Herrn. Das erste Buch Mose, das Buch Genesis ab Vers 1 in Kapitel 46. Und Israel brach auf mit allem, was er hatte. Und als er nach Beersheba kam, brachte er dort dem Gott seines Vaters Isaak ein Opfer dar. Und Gott sprach zu Israel in einem Nachtgesicht: Jakob, Jakob. Er sprach: Hier bin ich. Da sprach er: Ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen, und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf. Und Josef soll dir die Augen zudrücken. Da machte sich Jakob von Beersheba auf, und die Söhne Israels führten ihren Vater Jakob samt ihren Kindern und Frauen auf den Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn hinzuführen. Und sie nahmen auch ihr Vieh und ihr Habe, die sie im Land Kanaan erworben hatten, und kamen nach Ägypten, Jakob und all sein Same mit ihm. Seine Söhne und Enkel, seine Töchter und Enkelinnen, allen seinen Samen brachte er mit sich nach Ägypten. Wenn du weiterliest ab Vers 8, dort werden dann die Nachkommen und die Söhne Jakobs aufgezählt, die Söhne Leas, die Söhne Silpa, die Söhne Bilas und auch Rahels. Und dann heißt es weiter im Vers 26: Alle Seelen, die mit Jakob nach Ägypten kamen, die aus seinen Lenden hervorgegangen waren, ausgenommen die Frauen der Söhne Jakobs, sind zusammen 66 Seelen. Und die Söhne Josefs, die ihm in Ägypten geboren sind, waren 2 Seelen, so dass alle Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, 70 waren. Er hatte aber den Juda vor sich her zu Josef gesandt, damit er ihn zur Begegnung nach Goshen weise. Und sie kamen in das Land Goshen. Da spannte Josef seinen Wagen an und fuhr seinem Vater Israel nach Goshen entgegen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Wir sehen hier, und du erinnerst dich, wir sind immer noch im Leben Jakobs, und das letzte Mal haben wir gesehen, wie Jakob erfahren hat, dass Josef lebt und dass der Pharao nach Jakob sendet, um Jakob und seine Familie zu sich zu bringen. Und Jakob, er musste erst überzeugt werden, weil es so unglaublich war, dass Josef, den er tot geglaubt hat, tatsächlich lebt. Und er wollte sich nicht überzeugen lassen. Dieser Junge, den ich vor über 22 Jahren verloren habe, der eigentlich tot geglaubt war, soll der Herrscher Ägyptens sein? Aber die Brüder oder die Söhne Jakobs, sie haben so viele Geschenke mit sich gebracht, die Wagen Gottes mit sich gebracht. Und irgendwann hat es bei Jakob gedämmert und gesagt: Ja, es ist genug, ich glaube. Und ich will hinziehen, um Josef zu sehen. Und dann haben wir jetzt oder kommen zu den Ereignissen, die hier im Kapitel 46 für uns festgehalten sind. Jakob, er macht sich auf den Weg, und es ist so erstaunlich zu sehen, dass Jakob zuerst das Angesicht Gottes sucht. Und das ist auch unser erster Punkt. Und wir sehen auch hier vom Vers 1 hier, ist die Bezeichnung nicht Jakob, sondern Israel. Das ist der bevorzugte Name, weil er der Mann des Glaubens ist. Der Glaube, der in ihm ist, wird nun offenbar auch in seinem Leben. Und er bricht auf und er stoppt bei Beersheba, um Gott zu opfern. Und das ist ein besonderes Ereignis. Zum einen erinnert es an Abraham, der aus Ur gezogen wurde, als Gott ihn gerufen hat, dass er zuerst Gott opfert. Jakobs Flucht nach Padan Aram, Auch hier begegnet Gott Jakob. Oder auch bei seiner Rückkehr nach Kanaan. Das sind so bestimmte Ereignisse, die eine Offenbarung Gottes zeigen und damit auch eine besondere Bedeutung diesem Ereignis gibt. Und hier sind wir an der Grenze des Landes Kanaan. Wir hören das immer wieder im Wort Gottes, vom Osten bis nach Westen und von Dan bis Beersheba ist das Land, das verheißene Land, das Gott Abraham verheißen hat und auch hier Jakob verheißen hat. Und du siehst hier diese religiöse Bedeutung. Er ist an der Grenze des verheißenen Landes und er ist dabei, es zu verlassen. Und Beersheba ist ein bedeutsamer Ort. Das ist der Ort, an dem Abraham seine Verheißung empfangen hat. Das ist der Ort, an dem Abraham oder Gott zu Abraham gesprochen hat und gesagt, nimm Isaak und opfere ihn auf dem Berg Moria. Das ist der Ort, an dem Isaak ein Altar gebaut hat zur Anbetung Gottes. Und das ist auch der Ort, an dem Jakob das Erstgeburtsrecht seines Bruders Esaus gestohlen hat. Und Jakob kommt zu diesem Ort und er hält an. Halt dir das vor Augen. Er hat seinen Sohn Josef über 22 Jahre nicht gesehen. Aber er kommt hier an diesen Ort und er stoppt zuerst, trotz der Sehnsucht nach Josef. Er will zuerst Gottes Willen erfragen. Er ist dabei, das verheißene Land zu verlassen. Und Jakob, er wird das verheißene Land nicht verlassen, ohne dass Gott es sagt. Wenn er dieses verheißene Land verlassen würde, ohne klare Anweisung von Gott, dann bezeugt es von Unglauben. Jakob, er sucht zuerst Gott. Und das ist ein Bekenntnis seines Glaubens. Bevor er in dieses heidnische Land Ägypten zieht, will er wissen und sucht die Nähe Gottes. Und ihr Lieben, das ist der Ort, wo jede Reise beginnen muss, nicht wahr? Wie der Psalmist es sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist der Ort, wo jede Reise für uns beginnen muss, nicht wahr? Dass wir zuerst das Angesicht Gottes suchen, nach seiner Weisung, nach seinem offenbarten Willen fragen und dann entsprechend handeln. Und wir können uns die Frage stellen, wenn wir uns vor Augen halten, Jakob mit all seiner Familie, mit all seinem Hab und Gut, er verlässt das Land Kanaan auf Anweisung Gottes. Aber was haben die Kanaaniter gedacht, als sie Kanaan verlassen? Als Jakob mit seiner Familie das Land verlässt. Halt dir vor Augen, das ist die erste Gemeinde. Das ist die erste Gemeinde, die nun den Ort, wo Gott sie eigentlich hingesandt hat, verlässt. Können die Kinder Israels, die Söhne Jakobs, sagen, wie Paulus es sagt, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündet? Können sie sagen, ihr seid selbst Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen gewesen sind. Was Paulus später sagt an die Thessalonicher. Und die Antwort ist offensichtlich. Nein. Nein. Was haben wohl die Kanaaniter gedacht, als die erste Gemeinde, die heilig dort an dem Ort leben sollte, diesen Ort verlässt? Sie haben so viel Sünde über das Land gebracht, über sich selbst gebracht, so viel Schande, so viele Fehler, so viel Versagen, egal wo du, welches Ereignis du auch anschauen möchtest. Und es spricht zu uns, stell dir unsere Situation vor, wenn Gott diese Gemeinde hier aus Villingen rein hypothetisch nehmen würde und an einen anderen Ort platzieren würde, was würde die Nachbarschaft sagen? Was für ein Zeugnis würden wir hinterlassen? Oder lass uns vielleicht den Kreis etwas enger ziehen. Wie sieht es mit deiner Familie aus? wenn deine Kinder das Haus eines Tages verlassen werden? Was werden sie sagen? Das war das Haus, wo ich das Evangelium ausgelebt gesehen habe, wo Gottes Wort geliebt wurde, wo Christus Liebe gegenwärtig war. Wir haben heute das Zeichen des Bundes gesehen, nicht wahr? Was wird Elise denken, oder wir alle, unsere alle Kinder? Was werden wir denken, wenn wir an das Haus unserer Eltern zurückdenken? Was hinterlassen wir unseren Kindern? Oder nimm dein Arbeitsumfeld. Nimm dein Arbeitsumfeld. Wenn du deinen Job wechselst oder eine andere Arbeitsstelle bekommst, was werden deine Kollegen über dich sagen? Endlich ist er weg. Er hat sowieso nie gearbeitet. Er hat immer krank gemacht, obwohl er fit war. Endlich sind wir ihn los. Und das spricht zu uns. Was für ein Zeugnis geben wir ab? Und hier sehen wir, dass es völlig nachvollziehbar ist für Jakob, dass er hier in Beersheba stoppt und zuerst Gott opfert. Und die Kommentatoren, sie sprechen von vielen Arten von Opfern, die er hier auch bringt. Ich möchte nur drei erwähnen. Zum einen, und das sehen wir hier, dass Jakob, er bringt in dem Opfer auch ein Dankopfer dar. Warum ein Dankopfer? Nun, ist offensichtlich. Jakob, er dankt Gott. Er dankt Gott, dass Benjamin zurück ist. Du erinnerst dich. Benjamin wollte er nicht ziehen lassen. Er hatte Angst gehabt, er kommt nie mehr zurück. Aber er ist zurück. Simeon, sein Bruder, ist auch mit zurückgekommen. Und er dankt Gott. Er sieht seine ganze Familie gemeinsam dem Wort Gottes folgen und sie ziehen nach Ägypten auf Anweisung Gottes. In seiner Familie gibt es keinen Esau. In seiner Familie gibt es keinen Ismael, die zurückgeblieben sind. Sondern sie ziehen als Ganzes auf die Anweisung Gottes. Was für ein Dank. Und Jakob, er dankt Gott für diese Gnade. Und Matthew Henry sagt, Gott zuerst zu danken, ist der beste Weg, zukünftige Segnungen sicherzustellen. Zuerst Gott zu danken. Und dann bringt Jakob sicherlich auch ein Opfer der Bitte um Gottes Gegenwart dar. Wir sehen es, er will Gott bei sich haben. Er will nicht ohne Gott gehen, er will mit Gott gehen. Er will das Land nicht verlassen, ohne zu wissen, dass Gott mit ihm ist. Er will nicht Sünde bei sich haben. Sünde ist ein schlechter Begleiter. Nein, er will Gott bei sich haben, wenn er sich auf diese Reise begibt. Und so betet er und bringt ein Opfer um die Gegenwart, mit der Bitte um die Gegenwart Gottes dar. Aber er bittet auch um Gottes Rat. Jakob will Gottes Weisung für seinen Weg. Soll er gehen? Soll er bleiben? Und das ist interessant, weil alle Umstände zeigen danach, dass Jakob gehen soll. Der Pharao lädt Jakob ein, nicht wahr? Er schickt diese Wagen, komm zu uns nach Ägypten, nach Goshen. Hier im Land Kanaan ist eine Hungersnot. Das heißt, die ganzen Umstände zeigen eigentlich, wohin Jakob gehen soll. Und dennoch hält er an und will Gottes Weisung haben. Er will Gottes Wort wissen. Und es zeigt uns so deutlich, dass die Vorsehung allein genügt nicht. Jakob, er kommt hier zu Gott und sagt, Herr, was ist dein Wille für mich? Und er will Gottes Wort haben auf dieser Reise, auf die er sich begibt. Wir brauchen Gottes Wort. Die Umstände allein, die Vorsehung Gottes, wir wollen sie nicht leugnen, wir wollen sie nicht ignorieren, aber sie reicht nicht, um Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen Gottes Wort. Ein Kommentator, George Lawson, sagt, Israel wäre lieber gestorben, ohne Josef zu sehen, als hinzugehen, um ihn zu sehen, ohne eine Bestätigung von dem Gott, den er mehr liebt als alle seine Söhne und mehr als sein eigenes Leben. Josef war Jakob sehr lieb, aber ein gutes Gewissen vor Gott ist kostbarer. Kannst du das auch sagen? Können wir das sagen, dass wir Gott suchen in allen Bereichen unseres Lebens, dass wir mit einem guten Gewissen gottgemäß handeln? Das führt uns zum zweiten Punkt. Wir haben gesehen, wie Jakob das Angesicht Gottes sucht. Und wenn du Gottes Führung suchst, wird Gott nicht schweigen. Gott antwortet. Gott antwortet Jakob und du siehst es so deutlich im Vers 2. Und hier, halte dir auch vor Augen, Gott redet ein letztes Mal mit diesem Patriarchen so, wie er mit seinen Vätern gesprochen hat, indem er ihm erscheint in einem Nachtgesicht. Erst 400 Jahre später, am brennenden Busch, dort wo Mose stehen wird, wird Gott wieder so reden und es zeigt uns auf die Bedeutsamkeit dieses Ereignisses. Und schau, Gott spricht zu Jakob und er beginnt mit Jakob, Jakob. Und er antwortet, hier bin ich. Woran erinnert es uns? Erinnert es uns nicht an Abraham, als Gott Abraham ruft und sagt, geh, nimm deinen Sohn Isaak und opfere ihn auf dem Berg? Erinnert es uns nicht an Mose, als er vor dem brennenden Busch steht und Gott ruft, Mose, Mose, und er sagt, hier bin ich. Es ist ein bedeutsames Ereignis und Gott antwortet Jakob. Und was sagt Gott? Nun, er erinnert Jakob an seine Verheißung. Warum? Warum tut er das? Weil Jakob sich fürchtet, nicht wahr? Weil Jakob sich fürchtet. Und wir können uns sehr gut vorstellen, warum. Es ist ein großer Umzug. Er nimmt alles, was er hat. Sein ganzes Hab und Gut, seine ganzen Söhne, die ganzen Familien. Und sie ziehen und verlassen das verheißene Land. Es ist eine lange, schwere Reise. Und Jakob ist 130 Jahre alt. Das ist nicht einfach. Natürlich fürchtet er sich. Alles ist neu, ein anderes Land. Wie wird es werden? Und Ägypten ist nicht ein Land, was nicht irgendwo mit Gefahr verknüpft wird. Jakob weiß, was in Ägypten passiert ist. Er erinnert sich an seinen Großvater Abraham. Als er nach Ägypten in der Hungersnot gezogen ist, da brachte Abraham sein eigenes Leben in Gefahr und die Reinheit seiner Frau. Isaak wurde gesagt, geh nicht nach Ägypten, bleibe hier. Und nun wird Jakob gesagt, geh nach Ägypten. Und natürlich fürchtet er sich. Halte dir auch vor Augen, sie werden Fremde im Land sein. Und vielleicht erinnert sich Jakob an die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, dass dein Same, sie werden Fremde in einem Land sein für über 400 Jahre und sie werden geknechtet werden. Und vielleicht hat sich Jakob gefragt, ist das der Anfang der Erfüllung dieser Verheißung? Wir gehen nun in ein fremdes Land. Was wird passieren? Und er sieht auch die Gefahr für seine Familie. Er ist alt, 130 Jahre, und er geht nach Ägypten, ein Land von Götzendienern, und wie viele Versuchungen dort sein werden. Es ist ein Land, und sie kommen nach Goshen, was das Fett des Landes ist, wie wir es vorher im vorherigen Kapitel gelesen haben. Es ist ein Land voller Bildung, Wohlstand. Und so viele Götzen, so viele Versuchungen, werden meine Söhne das Land der Verheißung oder die Verheißungen vergessen? Er sieht die Gefahr für seine Familie und auch für sich selbst. Und ich glaube, umso älter, er hat Angst um sich selbst. Er ist so alt und er wünscht sich so sehr, bei seinen Vätern begraben zu werden, bei Abraham und Isaak. Und nun muss er das Land verlassen. Und ich glaube, umso älter wir werden, umso mehr wünschen wir einfach einen Ort der Zugehörigkeit, nicht wahr? Und Jakob ist hier alt. Und was sagt Gott zu ihm in diesem Kontext? Jakob, er fürchtet sich und liest die Verse 3 bis 4. Gott sagt, fürchte dich nicht, du kleiner Wurm. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, nach Ägypten zu gehen. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Sie sind nur 70. Herr, wie soll das geschehen? Wie soll das geschehen? Wir sind nur 70 und sollen zu einer großen Nation werden in einem fremden Land, das uns nicht gehört? Wie soll das passieren? Herr, was wirst du tun, dass das passiert? Und so oft stellen wir diese Frage, nicht wahr? Wie soll das funktionieren? Das scheint so unmöglich aus menschlicher Sicht. Und doch sagt Gott, ich will es tun. Das ist meine Verheißung. Und es spielt keine Rolle, wie ich es tun werde. Ich werde es tun. Und es wird geschehen. Und Gott sagt hier zu Jakob, gehe und ich will dich zu einer großen Nation machen. Jemand hat es so treffend gesagt, du willst die Demut des einfachen Mannes, aber nicht das Leiden und die Prüfung des einfachen Mannes, die dazu geführt haben. Du willst die Geduld und die Freundlichkeit der alten, lieben, einfachen Frau, aber du willst nicht die Jahre ihrer Schmerzen, ihr Leiden im Herzen, das Festhalten an Gott. Ist es nicht so? Wir schauen auf irgendjemanden und denken, so will ich werden, aber sehen nicht, wie das Leben, wie Gott in seiner Vorsehung diese Person geformt hat. Oft setzt uns Gott in Situationen, in die wir uns selbst niemals setzen würden. Und Gott sagt, ich werde es tun. Ich werde es tun, weil ich es gesagt habe. Es spielt keine Rolle wie, aber ich werde tun, was ich verheißen habe. Und Gott sagt weiter, ich werde mit dir hinabziehen nach Ägypten. Schau, Jakob, er fühlt sich, er sagt, ich fühle mich so verletzlich, so einsam, so isoliert in einem fremden Land, ja auch in Gefahr. Was passiert, wenn Josef stirbt? Was wird der Pharao in Zukunft tun, wenn Josef nicht mehr da ist? Ja, Herr, was wird passieren, wenn alles zerbricht? Gott sagt, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Gott sagt, ich gehe mit dir hinab nach Ägypten. Jakob, du bist nicht allein. Und wirklich ist es nicht so, es sind nicht diese 70, die nach Ägypten ziehen. Es sind 71. Es sind 71, weil Gott mit ihnen ist. Und wir sehen das später im Exodus, im zweiten Buch Mose, als das Schreien des Volkes Israels vor den Herrn tritt. Und was hören wir? Die Worte Gottes, ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Ich habe ihr Elend gesehen. Ich kenne ihre Schmerzen. Warum wohl? Weil Gott dort mit ihnen ist. Gott hat sie nicht verlassen. Gott ist dort. Was für eine wunderbare Verheißung, nicht wahr? Was für ein Trost für Jakob. Und dann sagt Gott weiter, ich werde dich nicht nur hinabführen nach Ägypten. Jakob, ich werde dich wieder herausführen aus Ägypten. Es wird besser und besser, nicht wahr? Diese Bestimmtheit und die Sicherheit, die Gott hier gibt, Gott wird das tun. Jakob, du denkst, deine Familie wird dort verloren sein? Nein. Du denkst, deine Familie wird ihre Identität verlieren? Nein. Jakob, du denkst, deine Familie wird die Verheißungen vergessen, die ich gegeben habe? Nein. Ich werde mit ihnen sein und ich werde sie wieder zurückbringen, weil es meine Verheißung ist, die ich gegeben habe. Und so wahr ist es für Jakob, nicht wahr? Obwohl er gestorben ist, werden seine Knochen mit nach Kanaan genommen. Gottes Verheißung ist Ja und Amen. Und sehen wir nicht das Gleiche in unserem Herrn Jesus Christus? Als er geboren wurde, als er nach Ägypten fliehen musste um sein Leben, hat Gott ihn nicht wieder zurückgebracht aus Ägypten heraus? Und ist es nicht so bei jedem Kind Gottes? So war für uns, wenn Gott uns eines Tages zurückbringen wird, nach Hause, zu sich, in Ewigkeit. Was für eine wunderbare Verheißung. Gott wird uns nicht vergessen. Und hier zuletzt gibt Gott dieses seelsorgerliche Wort im Vers 4. Josef, Josef sollte die Augen schließen. Über 22 Jahre hat er nicht gesehen. Er hat den Tod geglaubt. Und nun wird seine größte Angst zu seinem Trost. Gott weiß, was er braucht. Und Gott sagt, Josef, dein Sohn, den du so liebst, er wird deine Augen schließen, er wird bei dir sein, wenn du deine Augen schließt. Jakob meinte, ihn endgültig verloren zu haben, aber er wird ihm die Augen schließen. Fürchte dich nicht, Jakob. Fürchte dich nicht, nach Ägypten zu ziehen. Und das führt uns zum dritten Punkt, in dem wir Gottes Treue sehen. Israel, er hat gehört, dass Josef lebt. Er hat geglaubt, dass Josef lebt. Und es ist seine Hoffnung, es ist sein Traum, auch tatsächlich Josef zu sehen, bevor er stirbt. Und du liest diese Verse ab Vers 28. Und du siehst, wie wunderbar diese Begegnung ist und was für ein bewegender Moment. Josef, der Herrscher Ägyptens, und wir werden uns nächstes Mal darüber noch Gedanken machen, aber nur kurz, der Herrscher Ägyptens, er kommt auf seinem königlichen Wagen angerettet, in Stolz und Herrlichkeit, in Majestät. Und dann sieht er seinen Vater, einen Viehhirten, und er steigt hinab und wirft sich um den Hals seines Vaters und er weint bitterlich. Und er weint voller Freude. Er sieht seinen Vater, umarmt ihn. Und es heißt hier, er weinte lange um seinen Hals. Ihr Kinder, was ist das erste Gebot mit Verheißung? Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dir verheißen hat, das der Herr dir geben wird. Ehre Vater und Mutter. Und hier sehen wir in Josef, wie er so voller Hingabe seinen Vater, seinen alten Vater sieht. Und er rennt ihn oder geht zu ihm und fällt ihn um den Hals und weint lange. Die Brüder, und schau dir die Szene an, tritt einen Moment zurück und schau hier Jakob, sein Sohn fällt ihm um den Hals und die Brüder stehen um ihn herum. Du siehst kein Neid, du siehst keine Eifersucht. Du siehst diese Freude in diesem Moment, diese zwei Vater und Sohn vereint wiederzusehen. Wird es so vielleicht im Himmel sein, wenn du einen geliebten Menschen in Christus verlierst, viel zu früh? Und du kommst dann in die Ewigkeit und du siehst ihn und du fällst ihn um den Hals und du weinst aus Freude. Weißt du, was der Unterschied sein wird? Dass im Himmel jede Träne weggewischt wird. Was für ein Ereignis. Sein Sohn, den er mit 17 Jahren verloren hat und jetzt 39, fällt ihn um den Hals und weint. Was für eine Szene der Liebe. Und es ist nicht nur Israels Traum, nicht wahr, der hier in Erfüllung geht, sondern auch Josefs Traum. Und was sagt Israel, der Mann des Glaubens? Er sagt, jetzt kann ich sterben, Vers 30. Jetzt kann ich sterben. Nun will ich gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht geschaut habe und sehe, dass du noch lebst. Ist es nicht wunderbar zu sehen, wenn du diese Worte liest, du siehst oder du erkennst, dass Israel nun Josef sieht. Den er so lange vermisst hat. Er sieht das Angesicht seines Sohnes. Und nicht nur das, er sieht Gottes Treue in allem, was passiert ist. Er sieht das ganze Bild, nicht wahr? Er beginnt auch sicherlich zu verstehen die Träume, die einst sein Sohn Josef hatte. Er beginnt zu verstehen, wie das Niederbeugen zu verstehen ist, was es bedeutet hat. Alles macht nun Sinn. Jakob, er sieht das ganze Bild, was Gott tut. Und diese Worte, sie erinnern an Simeon im Neuen Testament, nicht wahr? Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Und das kannst du nur sagen, wenn du im Glauben siehst. Das kannst du nur sagen, wenn du im Glauben siehst, wenn du im Glauben Christus ergriffen hast und ihn siehst. Nur dann kannst du sagen, jetzt bin ich bereit zum Sterben, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Und ich sehe Jesus Christus erlebt. Nun bin ich bereit, mag kommen, was will. Und Jakob, er sieht, und was für eine wunderbare Sicht des Glaubens, nicht wahr? Ich sehe Gottes Handeln in meinem Leben. Nicht zwar ein Umweg, sondern Gott hat mich geformt, genau in diesem Ort, wo ich beginnen darf, ihn zu sehen. Und ich sehe die Erlösung in Jesus Christus, dass der Sohn Gottes selbst Mensch geworden ist, dass er die Herrlichkeit verlassen hat, um einen Sünder wie mich zu retten. Ich sehe, ich verstehe, wie alles Sinn macht. Und ihr Lieben, können wir sagen, kannst du sagen, nach all den Predigten, die wir über Josef gehört haben, kannst du sagen, ich sehe, dass es nicht in erster Linie um Josef geht, sondern es geht um den, der größer ist als Josef. Es geht um den, der größer ist als Israel. Es geht um Jesus Christus. Und das ist doch die Frage für uns. Der, der in Niedrigkeit gekommen ist, der hoch erhoben, gekrönt mit Herrlichkeit und Majestät ist. Er hat den Tod geschmeckt, damit wir Leben haben. Siehst du das? Siehst du den Vater? Den der Vater hinabgesandt hat, bis nach Ägypten, damit er eine so große Errettung vollbringt. Siehst du, dass er lebt und dass er regiert? Siehst du, dass du zu ihm gehen musst, wie es einst von Josef hieß? Zu ihm, geh zu ihm. Es ist Jesus Christus, zu dem du gehen musst. Nur dann kannst du sagen, ich bin bereit zum Sterben. Und der Herr wird dir sagen, ich bin mit dir. Und ich werde mit dir sein, wenn du deine Augen schließt. Und sei getrost. Ich werde dich zurückbringen. Und du wirst in Ewigkeit mit mir sein. Siehst du ihn, der uns solche Hoffnung gibt, solch eine Erlösung uns gegeben hat? Amen.